Ja, wir haben es ja vorher schon zum Teil in die Gebete gehört. Wir haben jetzt eigentlich eine ziemlich bewegte Zeiten hinter uns. Letzter Sonntag waren Wahlen. Hat beim einen oder anderen vielleicht auch schon gewisse Unsicherheit hervorgerufen. Dann vorgestern, glaube ich, war es, wo es ziemlich rund gegangen ist. Und in der Sicherheitskonferenz auch noch. Man sehnt sich ja immer noch Sicherheit. Aber ich weiß nicht, wie es übergeht. Mir kommt vor, es wird immer unsicherer anstatt sicherer, je mehr Konferenzen und je mehr man davor redet. Und das ist eigentlich die Brücke zu der Zeit, über das, was ich predigen will. Wir haben ja das letzte Mal angeschaut, 1. Mose Kapitel 5, und haben gegenübergestellt, also praktisch 4 und 5, die Geschlechtsregister, die verschiedenen von der semitischen Abstammung, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Leute, wo Gott Nachfolger wird, und die kainitische Abstammung, die wohl genau das Gegenteil gemacht hat. Und wo wir gesehen haben, dass schlussendlich ja der Henoch so der Höhepunkt vom Glauben war und der Lamech von der kainitischen Abstammung der Höhepunkt von der Sünde. So ähnlich, wie wir jetzt gerade vorher gehört haben, beim Friede, was der Salomon betrifft. Und ich lese jetzt den Text, also 1. Mose, Kapitel 6. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, wie schön sie waren. Und sie nahmen sich von ihnen alle zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebären, das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du zu der Arche machen, und zwar nach der Elle, so sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, mit einem unteren, einem zweiten und einem dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich bringe die Wasserflut über die Erde und alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensoden ist, zu vernichten alles, was auf der Erde ist. Was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und vor allem Lebendigen von dem Fleisch sollst du je 2 von allem in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen es sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach ihrer Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, 2 von allen sollst du zu dir hineingehen, und am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es, was nach allem, was Gott ihm geboten hatte. Ich fange jetzt versmäßig einfach ganz von vorne an. Ich mache einen nach dem anderen durch. Und die erste wilde Geschichte ist die Sache, dass, ja, und es geschah, als die Menschen begannen, sich auf der Erde, auf der Fläche des Erdbodens zu vermehren und ihre Töchter und ihnen Töchter geboren wurden, Entschuldigung, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sie sich zu Frauen. Es gibt ja die Auslegung, dass die Söhne Gottes Engel waren und so. Aber auf das möchte ich sie eigentlich gar nicht eingegangen. Wenn man das jetzt nämlich anschaut, was wir das letzte Mal angeschaut haben, die Söhne Gottes sind nur die, was Gott nachfolgt. Wir werden auch als Söhne Gottes bezeichnet. Also heißt es, die Söhne Gottes haben sich Töchter ausgesucht von der ungläubigen Linie, weil sie schön waren. Und das Gleiche findet heute eigentlich auch statt. Schön heißt biblisch hübsch und klug. Und das wird sich gegenseitig irgendwie bedingt haben. Die Frau, ich sage jetzt mal die Ungläubige, oder Frau weiß, was eine Frau macht hat, wenn sie schön ist und klug ist, oder? Die kann einen Mann durchaus beeinflussen, ziemlich stark sogar. Und umgekehrt wird es so gewesen sein, dass die Söhne Gottes, die Gläubige, gesagt haben, schau mal da, die haben doch viel mehr Freiheit. Die nehmen sich zwei Frauen, zum Teil drei Frauen und setzen sich eigentlich über alles hinweg, was Gott geboten hat. Das kann ja irgendwie attraktiv sein und das ist bei uns doch genauso. Dass wir vielleicht, obwohl wir jetzt, was wir heute alles gehört haben, wir sind Bevorrechtigte und so, aber die Welt der Dussa lockt trotzdem. Also das ist sowohl, kann für Frauen attraktiv sein, auch als für Männer. Da mache ich jetzt keine Ausnahme mit, wer da jetzt mehr oder weniger anfällig ist, dass er sich mit einem ungläubigen Mann oder ungläubigen Frau einlädt. Und ich glaube, keiner kann bestätigen, dass er da einen Vorteil hätte. Gott ist wilde Sitte. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, ich würde das nie wieder machen. Und die Bibel sieht ganz klar, was die Partnerwahl anbetrifft. Wenn du aus dem Volk Gottes bist, dann such dir eine Frau aus dem Volk Gottes, einen Mann aus dem Volk Gottes. Und ganz kurz gesehen, wenn du auf der Suche nach einem Partner bist, wie soll denn der sein? Bekehrt, bewährt und passend muss er auch noch sein. Also da heißt es, genau anschauen. In dem Text heißt es, und sie nahmen sich Frauen, die sie irgend erwählten. Also die haben auf gar nichts geschaut. Denen war es wurscht. Hauptsache, sie haben Spaß. So viel zu der Partnerwahl. Dann geht es weiter im Text, und mein Geist soll nicht ewiglich im Menschen bleiben, da er Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. Es ist verschiedentlich übersetzt, das Geist soll nicht rechten mit dem Menschen, etc. Aber ich finde es in der Elberfelder ist es am besten übersetzt, dass der Geist nicht ewig im Menschen bleiben soll. Also der Heilige Geist war ja auch im Alten Testament da, nicht wie im Neuen Testament, dass wenn du bekehrst, dass du versiegelt bist, sondern er war zeitweise da. Zumindest zu der Zeit war schon klar, dass es auf jeden Fall bei Henoch war, weil wir das letzte Mal ja gesehen haben, dass er geweissagt hat, was im Judas 14, womit können wir das nachlesen. Und kurzum, der Vers sieht, Gott ist mit seiner Geduld am Ende. Und ich denke, Gott ist wahnsinnig langmütig. Wenn man die Zeit mit dieser Zeit vergleicht, total viele Parallelen, viele Ähnlichkeiten. Im weiteren Text kommt da noch viel mehr dazu. Und interessant ist, die 120 Jahre beziehen sich darauf, das ist der Zeitpunkt, wo Gott beschlossen hat, jetzt wird die damalige Welt vernichtet. Das heißt immer noch, dass 120 Jahre Gnadenzeit da waren. Und das ist auch bestätigt, habe ich beim Roger Libby gehört, aus Qumran-Schriften wird bezeugt, dass Noah 480 Jahre alt war, wo das zu ihm gesagt worden ist. Also war jetzt noch 120 Jahre, weil er war 600 Jahre alt, wo die Flut begann. Also hat die Leute, trotzdem hat Gott noch lang Mut gehabt, 120 Jahre lang hat jeder noch Schauer kennen. Wo er bleibt geistlich gesehen. Der Psalm 90 sieht, dass ein Mensch vielleicht 70, wenn es gut geht, 80 Jahre alt wird. Weil oft davon ausgegangen wird, ja klar, da hat Gott beschlossen, 120 Jahre wird der Mensch bloß noch alt. Stimmt aber nicht. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Das ist jetzt eigentlich schon wieder eine weitere Erklärung, wenn jetzt wirklich die Engel eingegangen wären, dann wäre es ja vernichtet worden, weil ja die Flut gekommen ist. Also müsste es später nochmal so ein Ereignis gewesen sein, dass die Engel bei den Menschen eingegangen wären. Gibt ja Auslegung dazu, manche sagen das so, dass durch das die Helden gekommen sind. Aber ich erkläre das mal genetisch, oder? Wenn große Leute da sind, dann gibt es große Leute. Und die Genetik ist offensichtlich weitervererbt worden, auch später. Wir lesen später vom Goliath, oder? Und die haben auch ein bestimmtes Gebiet gehabt, wo es die Riesen gegeben hat, und das war Gat. Und das deutet ja darauf nach, dass es eine genetische Sache war von hochgewachsenen Leuten. Kann man auch heute beobachten, oder? Im Süden Deutschlands sind die Leute kleiner, so wie der Udo oder der Volkmar. Im Norden sind sie in der Regel größer. Haben wir ja gesehen, am Tim, der ist noch ein ganzer Kopf größer wie ich. Holländer sind in der Regel auch größer. Also ich sehe das, dass das einfach genetisch bedingt war. Das waren Riesen, aber was war das für die Riesen? Das sind die Riesen, wo man heute aussieht, oder? Wir haben vorher gehört, sind vielleicht die Riesen, sind Staatsmänner, wo vielleicht vorne Ritter sind. Und in dem Fall, wenn man jetzt Goliath hernimmt oder andere hochgewachsene Leute, dann waren das meistens fleischliche Riesen und geistlich waren es Zwerge. Oder nicht einmal ein Zwerg, weil sie gar nichts verstanden haben. Und das können wir heute genauso beobachten, dass man immer auf das schaut, einer, wo was darstellt, der, wo dementsprechend ausschaut, vielleicht, wo er dementsprechend das Mundwerk hat, auf den wir geschaut, und der, wo vielleicht still und leise ist, aber Gott nachfolgt, der ist ja komplett unauffällig, das ist ja überhaupt, das kannst du ja voll vergessen. Der stellt halt nichts dar. Und wenn man die Politik schaut, dann sind es in der Regel die, wo eine große Klappe haben und was darstellt, die kommen meistens weiter. Was er dann sagt, ist meistens zweitrangig. Und wir haben letzte Woche gelernt am Sonntag, was ein Narr ist. Und die fleischlichen Riesen und geistlichen Zwerge sind Narren, weil der Narr sagt, dass es keinen Gott gibt. Und wenn man dann schaut, wenn einer mal in der Situation ist, wirklich ein Narr, und man die Sprüche schaut, wie ein Narr beschrieben wird, dann ist das schon ziemlich heftig. In Sprüche 27, Vers 22 steht, zerstießest du den Narren mit dem Stößel im Mörser, mitten unter den Sandkörnern, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Das ist ein sehr hartes Urteil, wenn ich mal schon in der Richtung unterwegs bin und wenn sich das mal richtig manifestiert hat, dass ich Gott so komplett abgelehnt habe. Wenn, ich sage jetzt mal, der Point of No Return da ist, dann gibt es offensichtlich keine Hilfe mehr. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Kommt das irgendwie bekannt vor, oder? Die Bosheit und vor allem, was mir angesprochen hat, das Gebilde der Gedanken. ein Gedankengebäude. Vielleicht hast du auch schon ein Gedankengebäude aufgebaut. Wenn ich das jetzt so beobachte, was da für Gedankengebäude aufgebaut werden, das ist der Hammer. Das kann eine Ideologie sein, eine Religion, und zum Schluss wird für mich das alles ein Wahn, wenn man das beobachtet. Jetzt werde ich wieder politisch, was der Manke sagt, für die ist das eine richtige Religion, die machen dann richtige Gottesdienst draus. Die sind eigentlich verblendet für alles andere. Für die gibt es nur noch das. Das kann jetzt auch kein anderer Bereich sein. Das kann vielleicht was sein, für das, dass du dich alle interessiert hast und du manifestierst das noch, hast nur noch eine Sache im Schädel. Bei mir könnte das nur Landwirtschaft sein. War vielleicht eine Zeit lang so. Und du keinen klaren Kopf mehr hast und auch mal einen anderen Gedankengang zulässt, ob das auch wahr sein könnte. Also das kann ich ganz gut beobachten, dass in der heutigen Zeit sich so ein richtiger Lager bildet und man kann nicht mehr aufeinander zugangen. Ich finde das total arg. Das ist, so kommt mir vor, wie der Herr Jesus sieht, der Sauerteig, der Pharisäer. Wenn es mal anfängt und du dich da säuchern lässt, gibt es schon fast keine Rettung mehr für dich, dass du noch normal denken kannst. Du bist in diesem Gedankengebäude gefangen. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Also für Gott war das kein Spaß hätte. Dazu zum Schauen, wie heftig wir unterwegs sind. Wie schmerzt es Einheit? Das ist heute dann. Der Stern wird es genauso schmerzen, wenn er zuschauen muss, was die Welt alles verbricht, jeden Tag. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und über Gnade haben wir ja schon öfters gesprochen. Was ist Gnade? Dazu möchte ich Hebräer 11,7 lesen. Die Glaubenshelden. Bezieht sich natürlich auf Noah. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Also Glaube brauche ich und ich brauche Werke. Er hatte so umgesetzt, was Gott gesehen hat. Ist in Jakobus 2 gut beschrieben. Glaube und Werke. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich mein Glaube nicht beweise und nicht mit Werke untermaure, dann ist er gar nichts. Dann ist er nicht standhaft. Dazu möchte ich eine Auslegung noch vorlesen, die habe ich total gut gefunden. Ein Stück weit Gott nicht. Ich muss das glauben, was Gott sagt, das Wort Gottes muss Wahrheit sein, oder? Ich nehme eine Definition, das ist meine Lieblingsdefinition, ich nehme Gott beim Wort, und Gott beim Wort nehmen heißt, das ist die Wahrheit und ich tue das, was er sieht. Wer Gottes Wahrheit versteht, aber nicht dementsprechend handelt, besitzt keinen biblischen Glauben. Er stimmt lediglich intellektuell einer religiösen Wahrheit zu. Wer in eine emotionale Erregung versetzt ist, ohne Gottes Botschaft zu erfassen, glaubt ebenfalls nicht, weil wahrer Glaube darauf beruht, dass man die Wahrheit versteht. Wer im Verstand erleuchtet und im Herzen bewegt ist, aber nicht im Gehorsam gegenüber der Botschaft handelt, glaubt ebenso wenig, weil der Werke aus Glaube tot ist. Am wahren biblischen Glauben sind sowohl Verstand als auch Herz und Wille beteiligt. Und das mit dem Emotionalen hat mich recht angesprochen. Habe noch gar nicht lang ein Gespräch gehabt. Der hat sich aus rein emotionalen Gründen bekehrt. Und ist danach wieder weggekommen. Das war einfach eine emotionale Geschichte, weil ich habe mit meinem Verstand nicht verstanden, um was es wirklich geht. Wie groß die Gnade wirklich ist. Es ist nicht abgesackt in mein Herz, in meine Gefühle, in meinen Verstand. Und ich hoffe, dass er wieder wirklich, dass er das aufnimmt, was er emotional wirklich verstanden hat. Da bete ich dafür. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Das haben wir das letzte Mal schon angesprochen. Dass das Wandeln keine Eintagsfliege ist, die wo kurz, oder wie wir gerade gesehen haben, so klein, emotional mal kurz unterwegs bin, sondern ich bin beständig, ich bin treu, ich bin zuverlässig in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist kein kurzes Abenteuer. Und ich habe mir da notiert, die Tatsache, dass sowohl Noah als auch Abraham Gottes Wort glaubten, wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Also wenn ich glaube, das ist ja auch was, was man dann oft nicht versteht. Und für mich war das auch am Anfang, habe ich das gar nicht recht verstanden, wenn ich mich bekehrt habe. Ja, ich bin jetzt ein Gerechter. Also, wenn du glaubst, dann wird er das und alles umsetzen. Wir wissen, was Abraham gemacht hat mit Isaac, dass er ein Opfer wollte, er hat also alles gegeben. Dann wird es dir zur Gerechtigkeit angerechnet. Genau, weiter im Text. Noah zeugt drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und wir wissen, dass er da 500 Jahre alt war. Und das finde ich das sehr Interessante. Vorher haben wir gesehen, die Gnadenzeit hat gestartet, wo er 480 Jahre alt war. Also da waren jetzt seine Söhne noch gar nicht auf der Welt. Vielleicht hätte einer von uns gesehen, die Leute sind ja alt geworden, aufgrund der Gegebenheiten damals. Sie hat 120 Jahre. Und dann kommt das Gericht. Also da zeige ich lieber keine Kinder mehr. Also die Aussage habe ich schon öfters gehört. Sogar von meiner eigenen ältesten Tochter. Also wenn ich dann bald das Gericht kommt, wieso sollen wir da noch was machen? Und Noah war einfach positiv drauf. Der hat trotzdem seine Söhne gezeugt. Sem, Ham und Japhet. Später wird sogar noch die Geburtenfolge erklärt. Japhet der Erstgeborene, Sem der Zweite, Ham der Dritte. Und das finde ich so toll, dass das so im Text versteckt ist, wenn man das genau liest und sieht, wow, diese positive Einstellung, wo andere Glaubenshelden, ich sage jetzt mal, der Luther hat ja auch gesehen, wenn ihr wisst, dass morgen die Welt untergeht, dann pflanzt ihr heute noch einen Baum, oder? Dass wir jetzt itter verrückt machen Land von dem, was da draußen alles passiert. Dann, ich würde verrückt machen, sehe das trotzdem positiv, weil wir sind in Sicherheit, wie wir später noch sehen. Und die Erde war verdorben vor Gott. Gott sieht natürlich, wenn es verdorben ist. Aber die Menschen, die haben das überhaupt nicht gesehen, dass das, was er macht, schlecht ist. Wenn man keiner erzählen, dass was heute wieder vielleicht alles in Marktoberdorf passiert, dass das alles gut ist. Die Leute werden sich mit Alkohol zudröhnen, bis zum geht nicht mehr, etc. Und das, was sonst alles passiert, was für normal gehalten wird, das, was in Gottes Augen hundertprozentig schlecht ist. Und die Erde war voll Gewalttat. Braucht man bloß die Medien anschauen, voll Gewalttat. Egal, ob das in Deutschland oder sonst wo ist. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Da kommt für mich auch wieder das zum Ausdruck, dass Gott sagt, ich kann nicht glauben, was da passiert. Das gibt es doch gar nicht. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und Gott sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist voll Gewalttat. Und da möchte ich nochmal das aufgreifen, was ich vorher gesehen habe. Die Gewalttat ist ja schon Umsetzung von dem, was ich in meinen Gedanken habe. Vorher haben wir von deinen Gedankengebäude gesprochen. Und vielleicht bist du auch schon schwanger gegangen mit keiner so positiven Gedanken. Die, wo Gott widerspricht. Und wenn du das umsetzt, deine schlechte Gedanken, kommt zu 99,9% die Gewalttat raus. Also du gehst schwanger und du setzt es um. Die Leute haben das umgesetzt. Und wir sind dazu aufgerufen, dass wir alle unsere Vorhaben, alle unsere Gedanken unter deren Gehorsam Christi stellen. Darf ich mal nachlesen in 2. Korinther 10, Vers 4. Ich glaube, das schlage ich schnell auf und lese es vor, dass man das nochmal vor Augen hat. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Also wenn das aufkommt, es kommt bei jedem auf, auch bei mir, dann habe ich da eine Stelle, dass ich das alles meiner Sache, wo ich mir schon die Gedanken über Gebäude zurechtgeredet habe, denke, aber das ist doch vernünftig, was er da denkt hat, das muss ich jetzt machen. Aber wenn ich weiß, dass dann, wenn das nicht klar ist, dann bringst du es unter den Gehorsam Christi. Dann bete dafür, dann filter es doch das Wort Gottes, ob das wirklich richtig ist, was du in deinen Gedanken vorhast. Und jetzt kommen wir endlich zum Bau der Arche. Mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen. Und sie innen und von außen mit Harz verpichen. Und so sollst du sie machen. Wie ich vorher vorgelesen habe, die Bau, die Gräse und so weiter. Und Gott hat schon als Sicherheitsmaßnahme die Arche geplant und ganz genau beschrieben. Und der Bau hat offensichtlich sehr lang gedauert. Und jetzt stelle ich mir vor, Noah stellt ja den Riesenkasten an, der wächst jedes Jahr und wird größer und größer und so. Am Anfang wäre seine Verwandte gesehen haben, hat die immerhin eine große Verwandtschaft gehabt, oder? Bei jedem Familienfest, ja mei, du hast doch den kompletten Vogel, oder? Dass du das Ding da machst oder so. Der ist gewiss recht verspottet worden. Und er hat es trotzdem durchgezogen, die 120 Jahre lang. Unglaublich. Der hat 120 Jahre an die Leute nachpredigt. Durch den Bau der Arche. Aber jetzt möchte ich das noch ein bisschen anschauen. Das ist ja interessant, wie das alles genau beschrieben wird. Die ist ja sehr groß. Die ist 157 Meter lang, 26 Meter breit, 15 Meter hoch. Ich habe leider keine Bilder. Ich bin da jetzt so super technisch bewandert. Ich wollte eigentlich Bilder von der Arche Noah, wo in Amerika steht. Der Ark Encounter. Also wenn einer noch vorhat, einen Urlaub in Amerika zu machen, dann muss er nach Kentucky fliegen und muss sich das Ding anschauen. Also ich habe mir da Video drüber angeschaut, leider kannst du da keine Dings rauskopieren und die Fotos, die es gibt, die sind alle urheberrechtlich geschützt, also und ich wollte dann keinen Beschiss machen, dann habe ich es bleiben lassen. Jetzt müsst ihr das im Kopf vorstellen, dass das Ding länger ist als wie ein Fußballfeld, dass es viermal so hoch ist wie das Gebäude und von der Länge her mindestens doppelt so breit wie unser Gebäude. Und da gibt es ja der Werner Gitt, der hat das ausgerechnet, was da alles dahinter steckt und wieso es genau diese Maße hat. Und der kommt da zur unglaublichen Sache raus. Das ist der optimale oder minimalste Materialaufwand und die maximale Stabilität kommt da dabei raus. Also Gott ist immer effektiv unterwegs. Und kannst jetzt auf den Menschen umlegen, wir dürfen auch effektiv unterwegs sein, mit der optimalen Stabilität und mit minimalem Aufwand. Ich sehe das eher so, wie sollten wir unterwegs sein, wir dürfen arbeiten, wir machen aber auch Pause, damit wir stabil bleiben. Das wäre jetzt also meine Kurzfassung, was den Menschen anbetrifft. Aber er gibt uns auch da schon wieder einen Blick dafür. Und dieses Verhältnis, die 30 Ellen zu 50 Ellen, wird da heute noch im Schiffbau genauso verwendet. Das ist genau diese Verhältnismäßigkeit, also Breite zu Höhe. Die Schiffe werden halt länger gemacht, weil sie auch steil gemacht werden. Aber die Länge hat da Optimum gehabt, weil das Optimale war für Holzbau. Und die ist ja aus Holz gebaut worden. Die Bezeichnung Arche heißt ja Kaschen und heißt auf Hebräisch Teva. Und das ist der gleiche Ausdruck wie bei Mose. Der ist ohne im Kasten rein. Mose hat maximale Sicherheit gehabt, weil die Vorfahren schon was vorgemacht haben, wie es gebaut werden muss. Und Mose hat auch zum Schluss Rettung gebracht, genauso wie die Arche Noah. Und es hat noch ein paar ganz spezielle Sachen. Es hat ja keine Ruder gehabt, Gott hat das Ding gelenkt. Und es hat bloß alle Fahrt gemacht. Und die Fahrt war über ein Jahr lang, wie wir später im Text erfahren. Und die Ausstattung, die Kammern, wäre beschrieben als Nester. Also sowohl, steht er da, für die Tiere, also für den Menschen. Heute, wenn du deine Packung Käse oder Wurst kaufst, dann steht da die Haltungsstufe da oben. Haltungsstufe 5, das wäre so das Beste. Bio mit Weidehaltung. Das ist schon interessant. Das Klima war ja ganz anders. Die haben bis dato keine Stallhaltung gehabt. Und der Friede hat letzten Sonntag gefragt, wie stellt ihr euch einen Bauer vor? Das ist ein Mann mit Mischgabel. Und da hat er das erste Mal eine Mischgabel gebraucht. Weil die Tiere waren in der Arche Noah. Und dann hat man arbeiten müssen. Und das war ja ein ganzes Jahr. Sie haben zwar auch Licht gehabt, wahrscheinlich eher wenig durch die Lichtöffnung im Dach. Es hat ja Sinn gemacht. Wie bringt man die ganzen Tiere rein? Erstens mal sind ja nur die Grundtypen reingekommen. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen. Also etwa, was weiß ich, wie viele Tausend. Ich glaube, man kann der Hund, der Wolf, der Schakal, die kann man alle miteinander kreuzen. Also sind die aus einem Grundtyp entstanden. Und die ganze Rinderrassen, die es gibt, ist eh klar, euer Grundtyp. Das ist sogar, wenn man sie wie aus der Materie, da kann man das erkennen, dass es so ist, was da alles rauskommt. Und wie solltet ihr das überlebt haben? Erstens mal haben sie die Dinosaurier mit 25 Meter Länge da rein, die haben halt junge rein. Das ist auch eine Möglichkeit. War auch gut, weil das die Fruchtbarkeit, die ist bei jungen Viechern höher als wir bei Gross oder jungen Tiere, höher als wir bei alten Tiere. Dass es nachher wieder gescheit losgeht. Dann haben sie ja, wie später steht, alles mitnehmen dürfen. Die haben also da nicht geschlachtet. Die haben alles konserviert und haben da davon essen dürfen. Und bei den Tieren, es gibt viele Tiere, die haben einen Winterschlaf. Und nachdem das da ja relativ dunkel ist in der Arche, haben die auch keinen so hohen Nährstoffbedarf. Und weniger Futter heißt dann auch weniger Miste. Das kann man auch an dem Ark-Encounter anschauen. Da ist das alles dargestellt, wie das sein könnte. Die haben das alles ausgerechnet, alles so eingebaut. Und wenn man da schaut, drüben im Internet ein paar Fotos an, das ist gigantisch, was die da angebaut haben. Ich glaube, 100 Millionen Dollar hat das gekostet. Also die sind da in die Vollen gegangen und da kann man sich, wer vielleicht Zweifel hat, noch sich einiges erklären. Und ich finde das, die Arche, der Schutzkasten, finde ich total cool. Es gibt ja auch, ich habe in meinem Leben zweimal erlebt, dass ich Leute kennengelernt habe, die sind ausgesetzt worden und beide im Korb. Und ich habe, eine Person hat sich auf jeden Fall, ist wieder in den Korb zurückgegangen. In ihrem späteren Leben, hat sich bekehrt. Und das sind doch schöne Geschichten. Für die war der Korb auch heil. Das unglaubliche Teil, die Arche, ich stelle mir das vor, die ganze Leute kommen zusammen, ist kurz vor der Fertigstellung, dann denke ich dir, was gibt's da geil? Kann man so blöd sein? Denk doch mal vernünftig. Die letzten paar hundert Jahre ist sowas nicht passiert, ist so jetzt sowas passiert. Und ich glaube, die Olga hat es letztes Mal gesehen. Ja, wenn man die Liste anschaut, ich sage jetzt mal Geburts- und Todesliste, dann kann ich feststellen, dass der Lamech, also das war der Vater von Noah, der hat Adam noch kennt. Und die Geschichte war der Apparat. Und der wird sich zu Herzen genommen haben, weil er gesehen hat, Noah ist ja der Sohn des Trostes, wir brauchen dann Trost. Ich sehe da, Opa, da ist der Garten Eden. Schau mal, mein Bub, ja, mein Enkel. Schau mal dann auf. Der Opa war ich und der Opa, da habe ich dermaßen, hätte schon bald gesagt, Mist gebaut. Und ich bin schuld, dass es so gekommen ist. Aber er hat mir versprochen, da kommt der Retter. Und auf den warten wir. Und der hat es geglaubt. Sonst hätte er das nicht umgesetzt. Und das ist auch das, wenn du mit Leuten redest, du kannst denen ganz viel erzählen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es jetzt noch. Ich habe den Leuten gerne mal Storys ins Knie gedreht. Also, ich glaube, ich wäre ein guter Vertreter gewesen. Ich glaube, gut verkauft. Du kannst den Leuten aber alles erzählen. Aber weh, du kommst mit der Bibel. Die glauben alles. Und wenn es nur der größte Blödsinn ist, außerdem, was in dem Wort Gottes steht, das glaubt ziemlich wenig. Und das ist heute so und das war damals so. Und damals war es so arg, dass bloß 8 Leute sich retten haben können. Und nur so eine Wahrheit, wo da dahinter steckt, Noah war ja kein Schiffsbauer, Ritter. Er hat null Ahnung gehabt von der ganzen Sache. Der war, wie nie, Viehzüchter. Ich bin kein Nomade, aber er war unterwegs. Und Gott hat ihm trotzdem den Auftrag gegeben und hat gesagt, hey, mach das Ding, du hast den Auftrag. Okay, und er tat es, schon super. Er hat es einfach umgesetzt. Und das ist auch wieder was, wenn du dir was vornimmst, wo unwahrscheinlich ist, dass du es schaffen kannst, aber du merkst, es kommt von Gott, dann machst du das, was dir Gott auftragen hat und das, was du bitte kannst, ja, da kommt schon das erste Schiff halt vorbei. Ja. Leider ein Kriegsschiff. Das, was du jetzt machen kannst, das macht Gott. Oder? Ich glaub, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen, da wo ich sonst nicht drüber komme. Und das ist doch so herrlich, wenn ich das Wort Gottes annehme, wenn Gott zu mir spricht, dann wird er mir auch helfen. Ich stand doch heute allein da. Was mich da sehr angesprochen hat, dass er auch in der Arche nicht nur die Tiere versorgt, sondern auch der Mensch, weil die müssen das ein ganzes Jahr aushalten. Ich weiß nicht, der von Ulb schon mal ein ganzes Jahr durchgearbeitet hat. Gut, die werden sich abwechselt haben, aber das war schon hart. Und ich stelle mir vor, das war dann so ein Schereck, es war ja alles aus Holz, aus Gopherholz, so im Style von einer Berghütte. Mit einem warmen Ofen, haben sie wahrscheinlich gebraucht, weil die Abwärme von den Tieren da war. Ich glaube, dass es da total in der Ruhezeit eine richtig Gemütlichkeit hat. Dass Gott sich total um das gekümmert hat. Und auch da, wenn da steht, Nester für die Tiere. Und da bin jetzt ich im Speziellen als Bauer angesprochen. Es wird ja immer so da, als der Bauer die Viecher schlecht behandeln. Das kommt öffentlich ja oft zum Tragen. Ja, meinen die Leute, wenn ich ein Vieh schlecht behandle, dass da was, dass ich da gute Fleischleistung habe oder gute Milchleistung? Ich lebe nicht von dem, dass ich die Tiere misshandle, sondern ich lebe von dem, dass die einen guten Ertrag haben. Das ist Landwirtschaft. Und wie sich da Gott persönlich darum kümmert, dass Kamera gemacht wird. Für die Menschen zum Wohlsein. Und für die Tiere zum Wohlsein, dass sie nachher mit frischer Kraft wieder starten können. Da haben sich die Menschen und die Tiere haben sich da erholt. Und das war, wie gesagt, die erste Stallhaltung. Das erste Mal, dass sie sich eine Mischgabel machen müssen zum Ausmischen. Weil vorher war nur Freilandhaltung. Weil es war ja warm, es hat keinen Winter gegeben, es war optimal. Und Gott hat einen Bund aufgerichtet. Ein Versprechen, und ein Versprechen bei Gott, ist eine Sicherheit. Sicherheitskonferenz. Also wenn Gott das macht, dann tritt Sicherheit ein. Aber wenn der Mensch keine stattfindet, dann wahrscheinlich eher das Gegenteil. Dass Gott alle, also seine Familie rettet und alle Tiere dazu. Als Unterpfand, als Sicherheit. Und, wie ich vorher schon gesehen habe, den Vorrat, wo sie mitnehmen sollen, zur Speise für die Tiere und für den Menschen, damit das Überleben gesichert ist. Ich habe es vorher schon gesehen und Noah tat nach allem, was Gott ihm geboten hatte. Und er war der Prediger der Gerechtigkeit durch das, dass er die Arche gebaut hat. Wenn du das tust, was Gott sieht, dann bist du auch ein Prediger der Gerechtigkeit. Dann bist du in der Welt vielleicht auch jetzt so super aktuell, weil du jetzt kein Wikinger-Schiff gebaut hast, wo vorne dein Schlepper noch durch und hinterher rumkrakelt wird und du hast in deinem Status halt da nicht ein paar tolle Fotos, wie du der tollste Hecht im Fasching warst, sondern du hast wahrscheinlich nicht einmal ein Bier getrunken und dann bist du genauso unattraktiv wie der Noah. Aber du predigst durch deine Lehrer. Und vielleicht kommt doch einer. Und Noah hat's immerhin geschafft, durch seine Predigt, durch dem, dass seine Buben immer gesehen haben, was macht denn der da, der baut und baut und baut und baut. Die haben mitgeholfen. Der hat sie mit Eibauer kennen, oder? In seine Lehrer. Und in das, dass seine Lehrer, ich sag mal, unter dem Gehorsam Christi gestanden ist. Der hat sie mitgenommen. Ah, was ich vorher vergessen habe, er hat da eine Tür neu gebaut. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Und der Herr Jesus sieht selber, dass er die Tür ist im Johannesevangelium. Und durch die Tür musst du eingehen. Und dann bist du in der Arche Noah. Oder in Christus. Die Arche Noah ist ja ein Bild auf Christus. Und wenn du durch die Tür reingehst, dann bist du in Sicherheit. Und das hilft gar nichts, wenn du vor einer Haus stehst und siehst, wow, vielleicht bist du noch Ark Encounter, sage ich mal, und siehst, wow, das ist ganz toll und mach Foto und so. Du musst durch die Tür reingehen. Wenn du nicht in Christus bist, dann bist du nicht bekehrt, dann bist du bloß fast bekehrt. Und wo du warst, knapp den Erbe ist auch vorbei. Wenn ich ein Auto fast gekauft habe, dann gehört es mir trotzdem mit. Ich habe es fast gekauft. Ich muss es kaufen. Ich muss das machen. Oder ich darf. Du bist halt mal unter Zwang. Also durch die Tür musst du reingehen. Vor einer Haus standen oder sympathisieren mit den Leuten hier herinnen, bringt dir gar nichts. 0,0, wie ein Vertreter, der wo die Maschine für 1 Million fast verkauft hat, hat eine Provision von 0 Euro gekriegt. Also, wenn du vor der Türe stehst, gang ganz neu. Gang ganz neu. Gott hat alles gegeben. Gott zieht, der Sohn sucht und der Heilige Geist überführt. Und ich habe das leider einmal erlebt, einen von meinen besten Freunden. Er hat alles verstanden, aber gar alles. Und er war so viel vor der Tür. Und er ist wieder zurückgegangen. Leider. Und ich glaube, dass der jetzt kilometerweise von der Tür weg ist. Ich kann bloß hoffen, dass er nochmal eine Chance hat. Gang durch die Tür ein. Die Tür steht offen, aber reingegangen musst du selber. Das ist dein Job. Wenn du drinnen bist, dann bist du in Sicherheit. Und die war ja total sturmsicher, die Arche. Irgendwelche Forscher haben herausgefunden, dass die bis zum Wellengang von 47 Meter ausgelegt ist. Schon unglaublich. Und das hat es gegeben durch die Erdverschiebungen, Tsunamis etc. und so weiter. Da bist du in Sicherheit. Die Geschichte mit der Tür. Da habe ich immer so eine kleine Story im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob die wahr ist, aber angeblich geht der Jude zum Rabbi und sagt, Rabbi, wann soll ich mich bekehren? Sagt er, ganz einfach, 10 Minuten vor dem Tod. Aha, okay. Und wenn? Wenn ist das, weißt du das? Das ist sofort. Weil du weißt nicht, wenn du stirbst. Und das längste Leben, Möbelstück vom Satan ist, ich habe sie gehört, die lange Bank, genau, das ist das liebste Möbelstück. Schieb's möglichst lang vor dir nach, dass die Chance größer wird, dass du den Schritt nicht mehr machst. Und je länger du wartest, desto weiter wirst du wegkommen, desto länger wird die Bank. Heute ist der Tag des Heils. Also ich rufe jetzt noch zum Schluss auf. Wenn du das neu gemacht hast, gang durch die Tür rein. Der Herr Jesus hat es dir versprochen. Und dann bist du in Sicherheit. Und das Versprechen geht zum Schluss so weit, ich greife jetzt vor zum nächsten Text, dass er nach der ganzen Geschichte einen Regenbogen gesetzt hat, dass es keine Sintflut mehr geben kann. Bei der Recherche zu der Predigt, ja, was ist denn eigentlich ein Regenbogen? Gebrochenes Licht. Ich denke mal, boah, spinne ich oder was? Gebrochenes Licht. Der Jesus ist das Licht. Und der hat sich brechen lassen, dass das Heil aus ihm rauskommt, oder? Das ist doch unglaublich. Sind wir wieder zurück beim Brotbrechen. Und mit dem Gedanke möchte ich schließen, gang nicht durch die Tür. Der Jesus hat es aufgemacht. Amen.